Wie viel Raum verträgt ein Satz? Fragt Severora ja in ihrem Interview zur Oralität in Jelineks Texten. Und ja, Jelinek lädt natürlich dazu ein, diese Frage auch wiederum mit neuen Metaphern, mit einem Überangebot von Bildlichkeit zu erklären. Das ist eigentlich die Einladung ihrer an sich schon polyvalenten Sprache, ihres Arrangements aus verschiedenen Sphären, die sozusagen hinter den einzelnen Wörtern auch stehen. Im Interview kommen dann eben Bilder vor wie Berge, die man aber nacheinander quasi überwinden müsse oder die man auch nacheinander im Sprechen begehen müsse. Oder es ist die Rede von den Geröllhalden. Das sind alles im Grunde genommen Ausdrücke für die Vielzimmerigkeit, so würde ich es mal nennen, oder die besagten Sphären, die jedem einzelnen Wort und damit auch jedem einzelnen Satz bei Jelinek inhärent sind. Ich will meine Ausführungen zur Oralität etwas beispielhaft an ihrem neuen Text Angaben zur Person exemplifizieren und möchte da zunächst einmal auch das aufgreifen, was in dem anderen Interview gesagt worden ist, nämlich diese Vorstellung, Jelinek bilde Ketten der Sprache und da hieß es ja, dadurch würde eine gewisse Atemlosigkeit auch suggeriert werden und ein Gedanke kippt quasi schon in den nächsten. Also es ist quasi so ein Schreiben und damit auch aufgrund der oralen Anlage ein Sprechen ad infinitum. Meines Erachtens ist diese Oralität durch unterschiedliche Aspekte gekennzeichnet und auch mit unterschiedlichen Funktionen belegt. Wenn man etwas weiter zurückgeht in der Jelinek-Forschung, dann wurde ja zum Beispiel in Bezug auf die frühen Romane gesagt, vor allem dann auch auf die Klavierspielerin Bezug genommen, dass wir es dabei immer wieder auch mit parodistischen Elementen eines Kleinbürgersprechs zu tun hätten. Und meines Erachtens zieht sich das als eines von verschiedenen Elementen und als eines von verschiedenen anzitierten Sprachregistern durch das gesamte Werk. Also wenn wir über Oralität von Jelinek sprechen, so meine These, sprechen wir immer über verschiedene Oralitäten. Wir sprechen also über Stimmlichkeit im Plural und dadurch, so der weitere Gedanke meiner Ausführung, entsteht im Grunde genommen auch Komplexität und Intensität in ihren Texten. Also wir haben es nie nur mit einer Stimme zu tun, sondern das ist jetzt nichts Neues, wir haben es mit unterschiedlichen Stimmen zu tun, die überlagern sich aber bzw. greifen teilweise sogar schon in einem Satz oder vielleicht auch sogar schon in einem Begriff ineinander über. Also das ist das eine, dass wir ein Sprechen unterschiedlicher Perspektiven haben, unterschiedlicher Repräsentanten. Also wir haben sicherlich diese kleinbürgerliche Stimme, wir haben die Stimme derer, die die Massenmedien konsumieren, wir haben die Stimme der Massenmedien, die sie selbst anzitiert. Es sind die Stimmen der Reichen und Schönen, die vorkommen, jetzt gerade auch in Bezug auf die Angaben zur Person. Da beschäftigt sich Jelinek ja auch sehr ausführlich mit dem Erbe des Nationalsozialismus wiederum und geht auch sehr dezidiert auf bestimmte Personen, Familien, also Stichwort die Schirachs, Baldur von Schirach ein, wo immer mal wieder auch so durchkommt, dass sie quasi auch deren Sprechen anzitiert. Und natürlich zugleich auch die Distanz dazu hervorruft, also die kritische Stimme. Also es ist immer ein Nebeneinander und Übereinander von unterschiedlichen Stimmen. Und um die zu verdeutlichen, nutzt sie natürlich bestimmte Stereotypen. Sie benutzt karikaturenhafte Elemente, um das Ganze auch voneinander dann abgrenzbar zu machen. Was ich hier besonders auffällig finde, nicht nur an diesem Text, sondern auch an anderen, ist das Spiel mit Sprichwörtern. Ich zitiere hier nur einige Beispiele, ne? Also da geht es um den Vogel Fink. Das ist ja auch eine Figur, an der sie sich ja abarbeitet in diesem Text. Und so heißt es, so wie schon sein Opa von hier aus das Rechte getan und was Rechtes finanziert hat. Hier wird eben ein Wortspiel entworfen, was einerseits auf Recht im Sinne von einer moralischen, normativen Kategorie bedeutet oder was darauf anspielt. Und zum anderen wird Recht als eine politische Richtung in Anschlag gebracht. Und beides wird hier quasi in dieser ja phrasenhaften, also auf den ersten Blick phrasenhaften Vermengung fast schon gleichgesetzt. Ja, also etwas Rechtes zu tun im Sinne von etwas Gutes, etwas normativ Richtigem zu tun, bedeutet zugleich eben in dem Sinne quasi etwas zu tun, was einem rechtsnationalen Geist entspricht. Und in diesen kleinen Spielereien gelingt es Jelinek natürlich zum einen die Perversion unserer Sprache aufzuzeigen, in solchen ja fast schon mündlich geflügelten Worten, und zum anderen auch die Perversion natürlich des Denkens dahinter offensichtlich zu machen. Es kommen natürlich andere Redewendungen vor, ja, also heißt es, und wenn doch Schmutz vorhanden, wen kümmert's, vom vielen Händewaschen in Unschuld geht Deutschland sowieso schon bald das Wasser aus. Ne? Also Sie haben hier auch diese mündlichen Partikel, wen kümmert's, im Grunde genommen haben wir ja da eine Elision, also es ist eine Verkürzung hier in dem Moment, und dann vom vielen Händewaschen in Unschuld, da spielt sie mit ganz bekannten Sprichwörtern. Oder auch an anderer Stelle heißt es, wer weiß schon, welche Eier wohin gelegt und wo sie angelegt wurden. Auch da wiederum, Eier legen, wo sind die Eier gelegt? Da ist die Frage nach dem Ursprung. Und angelegt ist dann wiederum, also hebt dann quasi auf einen finanzsystematischen Terminus ab. Wo ja dann quasi etwas Neues auch entstehen soll. Also hier auch wieder unterschiedliche inhaltliche Konnotationen. Oder wenn es heißt, woher hätte er es nehmen sollen und nicht stehlen. Auch eines von vielen solcher Redewendungen, die sich durch diesen Text ziehen. Meine These ist im Grunde genommen, dass Jelinek häufig in diesen langen, kaskadenartigen, es wird ja auch oft in der Forschung von suadenartigen Satzkomplexen gesprochen, dass sie da immer wieder solche Redewendungen oder geflügelte Wörter einstreut, um so eine scheinbare Leichtigkeit zu insinuieren, ja? Um so eine Bierseligkeit oder Beißelseligkeit zu insinuieren, so eine Stammtischatmosphäre im Grunde genommen hervorzurufen, die so eine, ja, ein leichtes Oberflächengeseiere im Grunde genommen darstellt, aber darunter dann doch sehr viel dunklere, sehr viel finstere Schichten zum Vorschein kommen. Also dieses Zitat, das ich da eben genommen habe, woher nehmen sollen und nicht stehlen, daran schließt sich dann zugleich eben auch eine Reflexion über den Nationalsozialismus an, denn nach dieser Frage kommt, der wurde ja selbst deponiert, also der Opa, in einer geheimen Wohnung mit anderen zusammen, mein mittelloser Opa im Versteck mit anderen, mein Opa war ein Jammerer, unaufhörliches Geseiere, hierin wollte er nicht, dorthin wollte er nicht, in ein sicheres Drittland wollte er nicht, es hat sich auch keins angeboten, ins KZ wollte er auch nicht. Ja, also dieses oberflächliche, mündlich vermeintlich dahergesagte, redewendungsartige, das könnte man eigentlich fast schon sagen, das verplätschert so ein bisschen und geht dann in solche Tiefgründe unterhalb der Wasseroberfläche, um im Bild zu bleiben, über, wo eben dann dieser ganze historische Ballast, diese Altlasten vor sich hin marodieren. Ein weiteres Beispiel, das auch dieses Changieren zwischen diesen Registern veranschaulicht, ist eine Referenz, die auf Jelineks Herzenstext gemünzt ist, nämlich die Winterreise von Wilhelm Müller. Und da heißt es auch, hier quasi so ein bisschen diesen Zyklus zitierend: Wandeln, Wandel ist des Müllers Lust und des ewigen Juden, ob dem das Freude macht, weiß ich nicht. Dieses Wandel ist des Müllers Lust, da denkt man natürlich direkt auch an die Wetterfahne aus dem Gedichtzyklus, die ja einmal von der einen zur anderen Seite auch je nach Windgeschwindigkeit und Windrichtung umschlagen kann. Dieses Wandel ist des Müllers Lust ist im Grunde genommen schon auch wieder eine Untertreibung eigentlich des romantischen Prätextes, der ja zwar mit einer leichten, vermeintlich leichten Sprache operiert, aber eigentlich nicht von einer Wanderslust berichtet, sondern von einem, der ausziehen muss, der aus einer gescheiterten Liebe ausziehen muss und hinaus in die depravierende Wirklichkeit der Natur, der winterlichen Natur gelangt. Aber hier insinuiert eben dieser Wandel so eine gewisse Leichtigkeit des Lebens, so eine gewisse Ziellosigkeit des Umherstreifens. Und da wird eben das quasi gekoppelt an die Diaspora des ewigen Juden und entstellt oder pervertiert, ironisch pervertiert oder könnte schon sagen makaber pervertiert, wird es dann eben mit dieser anschließenden Frage, ob dem das Freude macht. Also diese Mündlichkeit, glaube ich, hat vor allem diese Funktion, eben immer wieder diese Brechungen in der Drastik des Gesagten zu veranschaulichen und so eine vermeintliche Oberflächenästhetik zu erzeugen. Dadurch entsteht natürlich erst Tiefenwirkung, dadurch entsteht meines Erachtens überhaupt erst die Abgründigkeit in Jelineks Texten. Und ich mache noch ein letztes Beispiel, wo es auch um diese Fallhöhen eben geht. Und das, was ich ja bisher gesagt habe, das deckt sich im Grunde genommen ja auch mit dem, was Frau Rohrer sagt. Also diese Ketten, die ja dann ganz unterschiedliche Nuancierungen, ganz unterschiedliche Formen von Tempus und so weiter und Akzentuierung betonen. Da heißt es auch wiederum verschiedene Diskurse und auch Zeiten miteinander verquickend. Wir retten sie jetzt extra nicht. Ich sehe, das Meer ist gut aufgestellt. O Meer, das über Kindern ausgekippt wird wie Dividenden über die Altäre der Aktionäre. Da sehen wir jetzt eine Verbindung unterschiedlicher Stimmen meines Erachtens. Also dieser erste Satz, wir retten sie jetzt extra nicht, das klingt eigentlich nach so einem populären Bildzeitungs- oder Kronenzeitungssprech. Ja? Das ist diese so häufig bei Jelinek vorkommende Masse, dieser Kollektivsingular, der von der Meinungsmacherei und der Meinungsmaschinerie der großen Medienhäuser getrieben wird, eigentlich adeptisch getrieben wird. Und dann kommt eine andere Stimme dazu, die sich eher einer gewissen pathetischen Stilistik bedient, ja, also es ist ja hier auch nochmal mit dem elegischen O versehen, also mit dieser Interjektion O mehr, das über Kindern ausgekippt wird, wie Dividenden über die Altäre der Aktionäre und dann Exklamatio am Ende. Also hier eigentlich ein fast schon, ich würde sagen, das ist eigentlich der Ton eines Lamentos, ja, der angesprochen wird, oder der Ton einer Predigt. Das hat was Pastorales, zumal ja hier auch religiöses Vokabular aufgeworfen wird. Es wird über den Altären der Aktionäre ausgekippt. Da denkt man eigentlich fast schon wie das Blut Jesu, das gegeben wird und das geteilt wird. Was passiert jetzt aber durch die Vermischung dieser unterschiedlichen Stimmen? Dadurch entsteht Fallhöhe, dadurch entsteht Abgründigkeit und ich würde eben auch sagen, dadurch entsteht diese enorme sarkastische Drastik in ihrem Text. Ja? Denn wir haben zum einen das Schicksal derer, die im Meer ertrinken, Das war übrigens auch schon eine Folie in dem Beispiel, das ich vorhin vorgelesen habe, wo vom Drittland die Rede war, wo also der Flüchtlingsdiskurs der heutigen Zeit mit dem Diskurs um Deportation, Exil, Verschleppung im Nationalsozialismus verknüpft wird. Und jetzt in diesem Zitat haben wir quasi das Schicksal der Flüchtlinge, die nicht gerettet werden sollen, die nicht extra gerettet werden sollen, verbunden mit dem, ja, in Anführungsstriche sage ich jetzt mal, Fatum derer, die die Dividenden erwarten sollen. Das Meer ist gut aufgestellt. Also das Meer wird eigentlich wie so eine Art Konzern im Grunde genommen, wie so eine Gewinnbilanz auf einmal beschrieben in diesem zweiten Satz. Und für die einen ist dieses Meer mit 2e natürlich der Untergang, ist der Tod für die Kinder. Aber in diesem Meer mit 2e schwingt natürlich assoziativ auch das Meer mit H mit, also im Grunde genommen das Diktum des Kapitalismus zum Wachstum, zur monetären Transzendenz. Ne? Und was für die einen sozusagen Verlust ist, ist für die anderen quasi der Gewinn, nämlich die Dividende, die über den Aktionären ausgeschüttet werden sollen. Ja, diese auf den ersten Blick hier auch sehr unpassende Verquickung ist natürlich bei Jelinek ganz bewusst gesetzt, weil sie eben hier die Disparität, um es mal vereinfacht, grobschlächtig zu sagen, die Disparität zwischen Arm und Reich verdeutlichen will. Ja, also wir haben auf der einen Seite Verminderung, wir haben den Verlust menschlicher Leben in Opposition auf der anderen Seite zum Gewinn, zur Gewinnmaximierung, zur Anwachsung des Kapitals. Und das macht sie in diesem Text immer wieder. Also sie nutzt verschiedene Register, sie nutzt verschiedene Stimmen und lässt diese aufeinanderknallen, häufig dann eben mit sehr vielen oralen Elementen, die eben aus, ja, aus dem Alltagssprech kommen, aus Redewendungen kommen, aus geflügelten Worten kommen und so weiter. Ja, es gibt ja zum Beispiel auch noch diesen Komplex, dass das Geld quasi keine Grenzen kennt, aber die Menschen immer Grenzen haben. Auch das so narrativ in Angaben zur Person. Also es wird immer wieder durch diese Kollision von verschiedenen Stimmen im Grunde genommen auch die Kollisionen in unserer politischen Kultur verdeutlicht. Die, wenn Sie so wollen, die Spaltungstendenzen in der Gesellschaft werden dadurch klar. Sie macht eigentlich die Bruchlinien in der sozialen Gemeinschaft offensichtlich, die ja keine Gemeinschaft mehr ist, sondern ein Konglomerat verschiedener partikulärer Interessen. Und ja, nichts anderes ausstellt als die Solitäre des Kapitalismus, die alle gegeneinander kämpfen. Die Gesellschaft ist eine Summe von Einzelkämpfern bei Jelinek. Und das wird quasi über diese Vielstimmigkeit und diese Multistilistik, über diese vielen Register, die sie miteinander verquickt, erzeugt. Das wären jetzt so meine Überlegungen zur Oralität bei ihr, die so ein bisschen auch an das, wie gesagt, anknüpfen, was in dem anderen Interview schon gesagt worden ist.